ARD.
Mit Anke, Engelke und Christian, Jesus im Winter früh. Und du, Liebling, wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag, Liebling?
Moin, Anke Engelke.
Moin, moin Christian Thees auf Amrum. Du bist auf Amrum.
Oh, ich höre das so gern, wenn du Norddeutsch schnackst. Ja,
ja, ich versuche das. Und ich habe auch neulich, weil ich mehrere Male in Hamburg war, habe ich es auch versucht. Und das stieß nicht auf positive Resonanz, möchte ich mal sagen.
Ach was denn, wir Norddeutschen sind doch aber eigentlich ganz locker, wenn es darum geht, um dass man unsere Sprache spricht.
Ja, aber das kam nicht gut an. Ich hatte auch den Eindruck, dass ich mir nochmal richtig Gedanken machen muss darüber, wie ich reagiere, wenn Leute versuchen, so zu sprechen wie meine Leute hier in Köln. Weißt du, dann grinst man ja auch schnell oder satt, wenn jemand aus Berlin oder aus Norddeutschland versucht, Kölsch zu sprechen.
Ja.
Wenn du das machst, das ist ja auch immer leicht zum Schmunzeln, weißt du?
Ja, nicht für alle. Einige nehmen mir das auch so ein bisschen krumm. Ich glaube, letzte oder vorletzte Woche hatten wir was. Da habe ich gesagt, ah, das kann man so herrlich ostdeutsch aussprechen. Und da habe ich natürlich eher so in Richtung sächsisch. Wobei ich nicht meine, dass alle Ostdeutschen wie Sachsen klingen. Überhaupt nicht. Ich war ja jetzt auch in Thüringen und ich kenne Thüringer. Und natürlich, das hat mit sächsisch nichts zu tun. Ich habe aber versehentlich gesagt, das kann man so herrlich ostdeutsch aussprechen. Habe damit aber natürlich sächsisch gemeint, weil ich Thüringisch ja noch weniger kann oder imitieren kann. Also man muss sehr vorsichtig sein. Ich entschuldige mich bei allen, denen das irgendwie nicht so toll vorkommt. So.
Ja, also es ist ja bekannt, dass wir uns nicht lustig machen über Menschen, sondern wenn wir uns lustig machen, dann über uns selber und wie dämlich wir sind. Aber vielleicht verstehen das Leute falsch. Aber wie spricht man denn auf Amrum? Was ist das denn für ein Dialekt?
Ey, das ist ehrlich gesagt, habe ich mit Amrumern schon gesprochen? Also das heißt ja in der friesischen Sprache, also es ist ja Friesisch, Ömmerang. Und das erste Mal waren wir im Ömmeranghüs. Ne, das ist so ein Haus, das man besichtigt. Oh, muss ich auch gleich erzählen. Und was heißt denn Ömmeranghüs? Also Hüs war Haus, war klar. Aber was heißt denn Ömmerang? Und so, ja, das ist Amrum. Ach so, ist klar, das ist Amrum. Ja, hätte ich mir auch irgendwie denken können. Das ist Friesisch für Amrum. Ich fand das auch so schön. Man ist ja eine Weltreise, wenn du mit dem Zug fährst. Ne? Also ich fuhr von Hamburg nach Elmshorn, von Elmshorn nach Niebel und von Niebel nach Dagebüll. Das ist diese Strecke. Es ist eine Weltreise. Und irgendwann, wenn du von Elmshorn nach Niebel fährst, dann fangen sie an, diese Orte irgendwann zweisprachig zu nennen im Zug. Nächste Station, und dann kommt das einmal auf Friesisch und einmal auf Deutsch. Und dieser eine Ort heißt, glaube ich, Bredstedt, meine ich. Und das heißt auf Friesisch Breist. Breist. Ich glaube, irgendwas noch langgezogen. Breist. Und das ist Bredstedt, Breist. Und ich fand das ganz interessant. Ich guckte auf das Display von dem Zug und denke mir, ey, die haben das echt in zwei Sprachen. Aber was ist die zweite Sprache? Ist es Dänisch? Ich hatte vermutet, es sei Dänisch, aber es ist Friesisch. Also ich meine, und entschuldigt Leute, ich glaube, es ist Bredstedt, meine ich war es. Und das heißt Breist. Wobei der Name Amrum, auch voll interessant, das haben die Dänen dieser Insel gegeben, diesen Namen. Amrum ist im Prinzip Dänisch. Friesisch Ömmerang und Amrum ist Dänisch. Die hatten ja bis 1860 hier das Sagen und waren die Chefs. Ja. Gehörte zu Dänemark und die haben dieser Insel den Namen Amrum gegeben. Es ist eigentlich Dänisch. Geil, oder?
Ist das schön. Und du weißt schon, dass du eigentlich hättest auch ein bisschen anders abbiegen können und da wärst du auf Langeneß gelandet, da wo ich mit Charlie Hübner diesen Hallig-Film gedreht habe.
Und ich wusste nicht mehr, wo das war, ob das nicht doch bei euch auf Amrum gewesen war. Es war auf Langeneß, diese kleine...
Es war Langeneß.
Und da wohnen wirklich nicht viele Menschen, oder?
Nee. Einsamkeit will ich nicht sagen, aber die, wie nennt man denn das Gegenteil von überladen?
Überbevölkert.
Ja, dann war es eine Unterbevölkerung, aber das klingt so negativ. Aber dass da nicht so viele Menschen...
Suprapopuliert. Lass uns doch dieses Wort einfach schaffen. Suprapopuliert.
Also, dass da nicht so viele Menschen leben, das war natürlich für uns irgendwann auch schön, weil wir so den Eindruck hatten, oh, wir stören hier nicht viele Leute, erstens. Ja. Zweitens, wir als lustiges, fahrendes Filmvölkchen, wir beleben hier die Hallig auch so ein bisschen. Und drittens war das, wenn wir Freizeit hatten, unglaublich erholsam, nicht ständig unter Leuten zu sein, weil wir die meisten von uns ja aus Großstädten kommen. Ja, was fummelst du darum mit Lampen?
Ja, ich wollte ein bisschen Licht, dass du mich siehst. Ich bin ja
oh,
hier,
ich sehe dich.
Ja, aber ich versuche es jetzt irgendwie so halbwegs. Ich habe hier so eine kleine Lampe, denn es ist dunkel und es ist grau und es ist nass auf Amrum, es ist kalt, es ist Winter. Zum Glück hatte ich meine leichte Winterjacke dabei. Es ist einfach total eklig und es ist einfach nicht schön. Also die Insel ist cool, aber das Wetter ist einfach nur. Ich hatte gehofft, dass dieses geile Hoch noch 3 Tage länger hält, das Norddeutschland die letzten 14 Tage hatte. Nüchter.
Hast du denn die richtigen Schuhe mit? Ich glaube, es steht und fällt mit den Schuhen.
Ja,
hast du?
Ja, von meiner Lieblingsmarke, wo ich immer die Fabrik besichtigen wollte. Aber die machen keine Fabrikführung mehr. Ich liebe diese Schuhe so sehr. Das sind so Wanderschuhe, eine Wandermarke aus Bayern.
Okay.
Und ich wollte die Fabrik besichtigen. Aber machen die nicht mehr.
Gleich. Ach, haben die mal gemacht, Mann. Die haben mal gezeigt, hier so machen wir die Sohlen und dann kommt da der Schaft drauf und dann die Schnürsenkel.
Und ich glaube, ich liebe diese Schuhe und es ist wirklich faszinierend. Okay, jetzt ist das Licht ausgegangen, ich glaube. Okay,
das macht nichts. Was ich ja erkennen kann, die Lieblinge können dich sowieso nicht sehen, deswegen beschreibe ich es kurz. Dadurch, dass du deine lustige, wie nennt man diese Jacken, Baseballjacke anhast.
Eine Collegejacke habe ich.
Collegejacke, deine Collegejacke, okay.
Ja.
Dadurch, dass du die Collegejacke anhast mit einem dunkelblauen Leibchen und weißen Ärmeln und diesem zweifarbigen gestreiften Kragen und den Druckknöpfen, dadurch, dass du die anhast, fällt deine Tolle, die du durch den Kopfhörer auf dem Kopf hast, noch mehr auf. Und ich wollte dich schon fragen, ob du immer noch ein Hound Dog bist. Ich bin ja der Hound Dog. Aber du hast das sind Elvis-Vibes, die
Viva
ich hier empfange.
Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Priscilla.
Ich dagegen habe heute Morgen, als ich aus Versehen in den Spiegel geguckt habe, habe ich gesehen, Alter, ich habe so, das erzählt ja auch so viel über den eigenen Schlaf. Ich hatte wirklich einen Abdruck im Gesicht, der quer über die eine, man sieht es jetzt nicht mehr, der quer über die eine Wange, quer über eine Wange ging. Weißt du, eine Gesichtshälfte war komplett Schlaffalte. Und das fand ich irgendwie angenehm, den Gedanken, dass ich offensichtlich über mehrere Stunden in einer Position gelegen habe. Ich finde das total beruhigend. Ja. Weißt du, was ich meine? So zu denken, man habe die ganze Nacht sich hin und her gewälzt, wegen irgendwelcher Träume oder einer inneren Unruhe, den finde ich nicht so schön wie den Gedanken, dass ich offensichtlich in einer Position auf dem Kopfkissen gelegen habe und auch das ist schön vom Universum, nicht erstickt bin.
Wie schläfst du? Bist du, ich weiß es nämlich gar nicht. Ich habe ja noch nie neben dir geschlafen.
Stimmt, wir haben noch nie nebeneinander geschlafen.
Wir haben noch nie in einem Zimmer geschlafen. Es sei denn, wir sind mal beide auf dem Sofa eingepennt. Das kann schon passieren.
Sitzen.
Oh, dazu auch gleich eine kleine schöne Geschichte. Okay. Aber bist du Rückenschläferin?
Ich schlafe auf dem Rücken ein, oft.
Echt?
Woher soll ich es wissen? Aber ich mache eine 4 mit den Beinen.
Ja.
Meine Schwester sagt immer, ich mache die 4.
Aber dann?
Also sie macht es auch.
Auf der
Seite.
So ein
Flamingo. Und dann drehe ich mich aber offenbar irgendwann zur Seite, weil ich total gerne so seitlich liegend lese.
Also entschuldige, die 4 auf dem Rücken?
Auf dem Rücken liege ich und dann mache ich eine 4 mit den Beinen.
Also wie so eine gymnastische Übung. Dann mit dem rechten Knie einmal über das linke Bein werfen, dass du so die Hüfte dehnst.
Aha.
Wie geht denn?
Schau, leg dich auf den Rücken, stell dir auf dem Rücken liegend gestreckte Beine. Du nimmst jetzt dein rechtes Bein und legst das Knie auf dein linkes, legst deinen rechten Fuß auf dein linkes Knie.
Ah, verstehe. Okay, du machst
das. Und
das,
dein rechtes Knie fällt so zur Seite. Ah, vielleicht ist das eine Beckenbodenübung. Vielleicht ist das gar nicht so.
Ich glaube schon. Das ist eine Übung, die ich ungefähr 2-3 Mal die Woche mache.
Also, aber als Übung und nicht als Schlafposition. Okay.
Ja, als Übung. Ja, ich finde das interessant. Eigentlich kann ich auf dem Rücken nicht einschlafen. Aber wenn ich mal in der Nacht aufwache, meinetwegen um 3 Uhr und habe Schwierigkeiten einzuschlafen, es kann passieren, dass ich denke, ich muss noch weiter schlafen, dann geht das auf der Seite erstmal nicht, also meine typische Einschlafposition. Dann lege ich mich ganz bewusst auf den Rücken, 5 Minuten, 10 Minuten, weil das eine unglaubliche Müdigkeit in mir erzeugt, aber ich kann so nicht wirklich einschlafen. Aber wenn ich 10 Minuten auf dem Rücken gelegen habe und mich dann auf die Seite drehe, dann hat es diesen Effekt, dass ich dann plötzlich wieder einschlafe. Und ich weiß nicht warum. Es macht gar keinen Sinn. Aber es ist so.
Okay.
Und das liebe ich. Nur auf dem Rücken liegen. Man merkt ja, wie man müde wird. Ich schaffe nur diesen Schritt nicht, in den Schlaf zu fallen. Ich liebe ja diesen Ausdruck. Den haben wir im Deutschen ja gar nicht, ne?
Denn ich finde, asleep.
Ja, in den Schlaf zu fallen. Ich finde, das drückt genau das aus. Ich schaffe es nicht, in den Schlaf zu fallen.
Aber das ist ganz freundlich, dass du jetzt behauptest, dass wir schon mal nebeneinander eingeschlafen seien auf dem Sofa.
Ja.
Wenn, dann bin doch ich das immer. Mhm. Und dann stellst du das irgendwann fest und denkst, oh, der Alten kann man nichts erzählen, was länger als 20 Minuten geht. Ja. Pennt sie sofort ein.
Ja, aber ich bin auch mal, ich erinnere mich an eine Situation, da bin ich auch auf dem Sofa bei dir auch eingeschlafen.
Shit.
Ja, also du vor mir, du immer vor mir, aber dann bin ich auch eingeschlafen.
Ja, das ist ein schlechtes Sofa wegen Gemütlichkeit. Eigentlich müsste ich da so Dornenmatten drauflegen, damit man die ganze Zeit denkt, unangenehm. Das würde einen wach halten. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Aber schon drüber zu sprechen macht mich müde.
Ich muss
die ganze Zeit gehen, Chrissy. Wenn wir über Schlafen sprechen, werde ich sofort müde und da könnte ich sofort.
Also ist ja, wenn man über Gähnen spricht, müssen die Menschen gähnen. Das ist so. Wenn man nur gähnen, ich glaube, es reicht manchmal, das einfach nur zu erwähnen. Andererseits wissen wir, wenn jemand anders gähnt, wirst du selber dazu motiviert zu gähnen. Du kannst gar nicht anders. Mhm. Und auch interessant, ne?
Interessant ist, dass ich hinter dir dein Hotelbett sehe und das nicht gemacht ist.
Nee, das stimmt. Aber es ist ja auch früh hier. Gerade, es ist noch Sonntag früh, also jetzt, wo wir aufzeichnen. Denn den Tag über bin ich dann unterwegs und habe ich nirgendwo mehr irgendwie Zugang zu irgendwas. Und heute Abend geht es auch wieder auf die Fähre. Das war übrigens total lustig. Also ich setze mich dann, also es ist die Fähre von Dagebüll nach Wittdün. Ich muss gerade überlegen, wie heißt der Ort? Ich habe ihn wirklich nur für ungefähr 2 Minuten erlebt, weil wir dann einfach weg sind. Da geht es über Nebel nach Norddorf und unten ist das ja Wittdün. Dort landet die Fähre und ich ging also in Dagebüll auf die Fähre und setzte mich dann in die zweite Reihe vor dem Bugfenster. Ja, also ganz vorne, damit du nach vorne gucken kannst. Die erste Reihe, das waren die ganzen Profis, die wussten, wo man sich hinsetzen sollte. Bei mir reichte es nur für die zweite Reihe. Ja, und dann hast du das große Fenster vor dir. Und vor mir waren 2 Frauen. Und die eine sagte dann, und es war lustig, wie wir warteten gerade auf die Abfahrt, dass das Schiff ablegt Richtung Amrum. Und dann sagte sie so seufzend zu ihrer Freundin, ich freue mich so auf Stricken. Das war so süß. Ich habe das so geliebt. Wirklich. Und dann holte sie dann auch so einen Strickbogen raus und zeigt ihr, was sie denn vorhat zu stricken. Aber alleine dieser Satz, ich freue mich so auf Stricken. Wetter war auch kacke. Und du kannst dir das natürlich vorstellen, es ist grau, es ist regnerisch. Und warum fährst du nach Amrum, um dich irgendwo einzukuscheln, eine Tasse Friesentee nebenan und dann einfach das Strickzeug rausholt. Aber dieser eine Satz, den ich so mitbekam, ich freue mich so auf Stricken. Deswegen fährt man auch nach Amrum.
Aber wenn du sagst Friesentee, das ist jetzt so. Ich merke das auch seit einigen Tagen, dass ich Bock habe, mich so einzukuscheln und wirklich mir selber was Gutes zu tun und zu sagen, ich mache mir jetzt ein Heißgetränk, das ich sonst nicht trinke, also wirklich was ganz Besonderes und dann sitze ich irgendwo und umfasse diese Tasse so und von aus der Ferne ertönt Musik und klassisch und ich trage dicke Wollsocken. Ja. Hast du den Schal, den ich dir gestrickt habe, mit dabei?
Den habe ich in dem Fall nicht dabei, den lila Schal. Ich habe ja so viele Schals und den trage ich auch, aber den hatte ich jetzt nicht dabei. Ehrlich gesagt, als ich abgefahren bin, in wo auch immer ich war, in Hamburg war ich davor, da waren ungefähr 17 Grad und Sonnenschein angekündigt, auch für Amrum. Das hat sich nur alles ganz schnell erledigt und geändert. Aber eigentlich sollten es 17 Grad und Sonne sein.
Und hast du packt die Badehose ein. Hast die Badehose eingepackt?
Also so weit würde ich jetzt ja nicht gehen, dass ich doch die Badehose einpacke. Ne? Also,
du,
für mich
kann
jeder einfach so sprechen, wie ein Norddeutscher spricht. Das ist ja auch einfach nur albern.
Die Badehose.
Pack die Badehose ein.
Badehose.
Pack die Badehose.
Eventuell waren wir zeitgleich in Hamburg.
Das ist möglich. Ich glaube, wir waren zeitgleich in Hamburg. Denn ich hatte an dem Abend, und das habe ich aber erst in meinen Aufzeichnungen gesehen, dass du an dem Abend eine Lesung hattest Ein Abend, bei dem ich ein Ticket für die Elbphilharmonie hatte.
Und, Jesus.
Ja, genau. Und dann habe ich, und es fiel mir am Freitagmorgen, als ich gefahren bin, 3. Oktober, da schaute ich in diese Aufzeichnung, wo du denn bist, und sah, oh, sie war gestern Abend in Hamburg. Ich dachte, es sei erst heute am Freitag, aber du warst am Donnerstag, glaube ich, und da war ich in der Elbphilharmonie. Sonst wäre ich bei euch in die Lahesheide gekommen. Du und Johannes Scheer. Nee, wie heißt der?
Scherer.
Scherer, Johannes Scherer.
Taiming ist doch eine Stadt in China.
Taiming?
Taiming. Aber ich habe dir, nein, du verwechselst das.
Ah, ich verwechsel
denn
das.
Denn die okay. Lesung mit Johann, die war weit davor, denn dann schrieb ich dir doch.
Richtig, Rock'n'Roll.
Ich bin gerade bei dem tollsten veganen Laden der Stadt und höre aus der Ferne den Jubel, den man nur aus Fußballstadien kennt.
Oh,
und dann
ja.
wollte ich von dir wissen, welches Stadion das war. Und ich offensichtlich bin ich genau in diesen Zeit-Timeslot geraten, in dem da ein Fußballspiel stattfindet und in dem tollen kleinen Lokal, in dem ich mein Essen geholt habe, für die Pause in der Lesung. Also das war just der Tag, waren die gerade zwischen Mittagessen und Abendessen. Das heißt, ich habe nur in Anführungsstrichen Quiche mitgenommen. Und die hatten die Abendküche noch nicht parat. Ich war mit Tupper, mit meinen Boxen gekommen und wollte mir da lecker Essen einfüllen lassen. Denn Johann Scherer und Band und Crew haben sich Essen bestellt und da habe ich mich mal wieder aufgespielt und habe gesagt, ich bestelle nichts, da entsteht so viel Müll.
So viel CO2.
So viel CO2 und viele Ressourcen. Wir haben nur einen Planeten.
Ey, und du weißt immer, wie sie alle über dich lästern. Weißt du, in dem Moment, wo du rausgehst, um die Ecke, um dir irgendwas Veganes zu suchen, fangen sie an zu lästern. Oh Gott, die Alte, ey, echt, ey.
Alter, sind also, wir froh, dass die weg ist, ey. Nein, aber du musst dir vorstellen, dass das ein ganzer Tag war in der Halle, deren Namen ich nicht aussprechen kann.
Leishalle,
in der ich auch schon mal mit Nachwuchsschauspielerin Iris Berben gelesen habe.
Richtig.
Oder mit Caroline Ehmke. Ich krieg's nicht mehr auf die Kette, aber wir haben den ganzen Tag dort verbracht, weil die Lesung ja eine sogenannte szenische Lesung mit Musik war. Es war eine Rockband auf der Bühne, denn in dem Stück, das wir da performt haben, geht's um einen Musiker. Musik spielt eine zentrale Rolle, deswegen musste auch live Musik gemacht werden. Und den ganzen Tag dort verbracht zu haben mit Soundcheck, mit Proben und dann zu wissen, so jetzt gleich werden die Türen aufgemacht, bis dahin haben wir aber noch 1,5 Stunden Zeit, jetzt können wir was essen. Diese Zeit ist ja die spannende Zeit eigentlich, wenn man on the road ist und dann wird geguckt, ist das Catering super, bestellen wir was oder gibt's irgendwas in der Nähe, wo wir essen gehen können. Und ich hatte recherchiert und habe diesen einen Laden gefunden da auf St. Pauli und da bin ich da hingelatscht mit meinen Tupperchen und das war ein Erlebnis, weil ich, wie heißt das Stadion?
Stadion am Millerntor, das war Pauli, spielte da gerade.
Ja, Chrissy, das hat mich so glücklich gemacht, dass da offensichtlich Leute sind, die gerade glücklich sind, weil ein Tor gefallen ist. Da fielen Tore, aber ich weiß natürlich auch, dass es da manchmal auf die Mütze gibt. Ich glaube, da wird auch, oder? Da ist auch manchmal Bambule.
Das kann schon sein. Die haben auf jeden Fall, ich habe ja dann das Ergebnis nachgeguckt, während du mir geschrieben hast.
Ja.
Und da lagen sie, ich glaube, das war das Spiel gegen Leverkusen und Pauli hat am Ende verloren. Also du hast Glück.
Aber die haben gejubelt. Ich habe es jubeln
weil sie ein Tor geschossen haben. Du hast das Tor mitbekommen.
Wie schön.
Hab ich dir von dem schönsten Fußballerlebnis?
Nein.
Nee?
Ach so.
Hast meine Postkarte eigentlich bekommen von der Zugspitze von vor 4 Monaten?
Nein.
Ja, die habe ich jetzt vor 3-4 Tagen abgeschickt schon. Die müsste
dann
eigentlich angekommen sein.
Dann kommt die wohl morgen.
Ach,
dann
okay, dauert das so lange. Also
ganze Zugspitze, die muss erstmal so ganz langsam da runterfallen.
Ich habe das ja, ich habe das ja in Hannover, ich habe das in Wunstorf eingesteckt. Ich habe die doch jetzt 3 Monate in meinem Rucksack mit mir rumgetragen. Ja, und jetzt habe ich war so stolz darauf, dass ich jetzt 13 Wochen später in Wunstorf am Bahnhof daran gedacht habe. Nein, ich habe die Postkarte im Rucksack und dann habe ich sie da am Bahnhof eingeworfen. Also der Poststempel müsste Wunstorf sein. Habe ich dir erzählt von dem schönsten Fußballerlebnis, das Dirk Stiermann hatte? Habe ich das erzählt? Ich glaube nicht. Denn daran fühlte ich mich. Mit
Dirk Stermann. Ich höre nur Dirk Stermann, Dirk Stermann. Dann heirat doch deinen blöden Dirk Stermann.
Na, du magst den doch auch. Du warst ja immerhin bei ihm. Also,
ach ja, stimmt. Das war das Falsche. Da habe ich falsch jetzt reagiert.
Also, du warst doch ja, immerhin in der Sendung. Du durftest in Willkommen Österreich dabei sein.
Ja, aber deswegen muss man ja nicht gleich verknallt sein in einen.
Nein, musst du überhaupt nicht. Der ist einfach ein sehr amüsanter und wahnsinnig toller Autor. Und er ist großer, also er ist ja seit 40 Jahren, lebt er in Wien und ist ja Kult in Österreich als Fernsehmoderator, als Kabarettist. Er kommt aber aus Duisburg und er ist wirklich auch heute noch Fan vom MSV Duisburg. Und ich fragte ihn, als wir neulich sprachen für den Talk, fragte ich ihn nach dem MSV-Moment, den er immer in seinem Herzen tragen wird. Und wie aus der Pistole fiel ihm dieser Moment ein. Es war Geburtstag, er war ein kleiner Junge und es war Geburtstag vom Vater oder Opa und sie holten noch einen Onkel ab und fuhren mit dem Auto am Stadion von Duisburg vorbei. Mhm. Und genau in dem Augenblick, als sie am Stadion vorbeifuhren, schoss der MSV Duisburg ein Tor. Und sie hörten Dreifachjubel. A, sie jubelten selber im Auto. B, sie hörten den Jubel aus der Radioreportage, der sie gerade lauschten dort im Auto. Und da sie exakt in diesem Moment am Stadion vorbeigefahren sind, exakt, hörten sie auch den Jubel aus dem Stadion. Oh, der schön. Sagt, das war ein solch magischer Moment, wird er nie vergessen. Wirklich, das ist Serendipity. Genau im Augenblick, wenn das Tor fällt, da vorbeizufahren. Und ähnlich war es natürlich bei dir jetzt bei Pauli. Deswegen musste ich daran erinnern, du hast den Jubel aus dem Stadion miterlebt.
Das war aufregend und die Gegend da ist toll. Also ich war total gerne dort. Ich habe mich da ganz wohl gefühlt und Hamburg hat jetzt doch wieder sich richtig toll dargestellt. Ich war jetzt mehrfach da innerhalb meiner letzten 2-Wochen-Tour. Ich habe ja jetzt 2 Wochen nur mit dem Koffer, aus dem Koffer gelebt.
Und du hattest Filmfest übrigens am Freitagabend, das weiß ich natürlich noch. Filmfest war am Freitagabend und nicht die Lesung. So. Aber wo warst du am Donnerstagabend? Am Donnerstagabend bist du auch auf dem Filmfest gewesen, stimmt. Von Frankfurt aufs Filmfest, alles klar.
Donnerstag bin ich von Frankfurt nach Hamburg gefahren mit dem Zug. Auch da habe ich einen früheren Zug genommen, da stand ein Verspäteter in Frankfurt. Ich liebe ja den Bahnhof Frankfurt, da liebe ich auch die Lounge. Und der war verspätet, habe ich gedacht, setze ich mich in den rein. Und er hatte, weiß ich nicht, 25 Minuten Verspätung und hat davon 20 Minuten aufgeholt. Wie das genau geht, weiß ich auch nicht. Lichtgeschwindigkeit? Sind wir über einen anderen Zug drüber gefahren? Ich weiß es nicht. Wir waren auf jeden Fall super schnell in Hamburg und ach, das war auch so schön. Dann bin ich da losgezuckelt und Hamburg hat gestrahlt.
Ich weiß,
Hamburg,
es war blauer Himmel, es war schönes Wetter. Mann, beste Seite, Schokoladenseite.
Leck mich doch.
Ich weiß.
Und die vom Filmfest waren so, so, so glücklich. Die Programmchefin Katrin, entzückende Person, die hat gesagt, Da hat der Wettergott, da hat einfach der mag das Filmfest. Der geht gerne ins Kino, offensichtlich. Denn als wir da auch auf dem sogenannten Teppich waren, das ist auch ganz ein interessantes Phänomen. Als wir auf dem sogenannten Teppich waren und da die offiziellen Fotos gemacht wurden von Cast und Crew und dann kommt auch die Chefin vom Filmfest und Produktion, Verleih, als wir da standen, das war. Es war nicht sommerlich, aber keinen Blitz zu brauchen bei so einer Gelegenheit ist schon schön, weißt du?
Ja.
Und da wurden Fotos gemacht. Und weißt du, die Veränderung, die ich jetzt kurz ansprechen wollte, die ist ganz interessant. Früher gab es viel mehr Leute, also viel mehr Professionelle, die Fotos gemacht haben. Das verschiebt sich alles, weil das ja doch so, weil die Leute das anders handhaben und weil in den sozialen Medien eigentlich auch Werbung stattfindet für Filme. Bei den großen Festivals in Cannes und in Venedig und bei der Berlinale, da ist es nach wie vor so, dass dann da Prominente kommen, irgendwelche Hollywood-Stars oder internationale Stars und da wird geschrien, da wird der Name gerufen, da ist es laut und da ist Action. Und bei uns, da standen da so 3-4 Mannequins und das war wunderbar, das war ganz unhysterisch und wir hatten Zeit, auch Autogramme zu geben den Menschen, die am Rand stehen und die ganz fleißig Fotos ausdrucken von dir, die du dann unterschreibst. Eigentlich darf man die gar nicht unterschreiben. Ich habe auch wieder gedacht, eigentlich darf ich das gar nicht. Da gibt es ja auch Rechte am Bild.
Aber jetzt, ja.
Mache ich dann aber.
Gut, finde ich gut.
Und weißt du, Und das ist ein anderes, das ist ein anderer Alarm auf den sogenannten roten Teppichen als vor ein paar Jahren, weil die Leute das jetzt alles mit dem Handy machen können. Die müssen da nicht mit großem Equipment ankommen. Und die Stars sorgen selber für ihre Werbung. Das heißt, ich bin da irgendwie dran vorbeigeflutscht an diesem Phänomen, dass bei Castings hinter den Namen der Schauspielenden noch die Followerzahl steht. Also wenn es um kleinere Rollen geht und du hast 5 Leute, die in Frage kommen, dann steht hinter deinem Namen, wie viele Menschen dir folgen auf deinen Kanälen, und danach wird dann entschieden, ob du die Rolle kriegst oder nicht. Wenn es eine Minirolle ist. Ich glaube, bei großen Rollen ist es noch nicht so.
Willkommen im Kapitalismus. Ja.
Naja, ja, aber ich weiß nicht, wie man das nennt, oder im Irrsinn.
Aber wir arbeiten ja dran. Wir haben jetzt mittlerweile bei Viva der Tag, Liebling, haben wir so an die 48.500 Follower. Also, verstehst du, so langsam kannst du, wenn wir da noch ein bisschen drauflegen, im Game auch mitspielen. Und dann kannst du auch mal eine ein oder andere kleine Rolle bekommen.
Aber ist das denn ungehörig, dass wir uns darüber freuen? Nein, wir freuen uns ja nicht, weil es Follower sind, sondern weil es Lieblinge sind.
Ja, klar, Wir freuen uns über alle, die uns folgen.
Und die Leute, die followen, ne? Sind das automatisch auch Menschen, die uns hören?
Nein, nicht unbedingt.
Wissen wir nicht, ne?
Das wissen wir nicht.
Ja. Also ich komme nochmal zurück auf das ungemachte Bett hinter dir.
Ja.
Ich war jetzt mehrfach in Hotels. Und zuletzt in Hamburg war ich in einem riesigen Hotel, von dem ich erst nicht kapiert habe, dass es ein Hotel war, weil es mehr wie so eine Mall war. Ein riesen Schuppen. Und da musste ich auch wirklich, da haben wir auch einen sogenannten Pressetag veranstaltet. Und dann gibt man, wenn man für einen Film Werbung macht, immer viele Interviews an einem Tag oder an mehreren Tagen, je nachdem, in verschiedenen Städten. Wir waren ja auch beim Filmfest in Zürich, da haben wir auch einen ganzen Tag lang Interviews gegeben. Und wir waren beim Filmfest Hamburg. Es gibt ein Filmfest auf Mallorca, da werde ich aber nicht dabei sein. Da ist unsere Regisseurin aber dabei, die Nele.
Es gibt eins in Shanghai. Also, es gibt überall Filmfeste.
So.
Selbst auf dem Land.
Ja. Und Ludwigsburg werden wir auch sein. Und in diesem großen Hotel in Hamburg mussten wir immer wieder die Räume wechseln. Das ist bei sogenannten Press-Junkets auch so der Fall, dass du in dem einen Raum bist. Das kennen Leute, die Notting Hill gesehen haben. Da sitzt du in einem Raum und da sind JournalistInnen oder einer oder mehrere, je nachdem. Oder da ist auch hat ein Filmteam was aufgebaut. In unserem Fall für Titel, Thesen, Temperamente, war dann ein Filmteam da, und zwar ein österreichisches Filmteam da, weil wir auch aus Österreich Geld bekommen haben von der Förderung. Und dann bist du fertig und da müsste ja jetzt das nächste Team kommen und alles auf- und abbauen, da würdest du Zeit verlieren, also wechselst du den Raum. Ja. Und in diesem großen Hotel waren aber die Räume auf verschiedenen Etagen und in verschiedenen Teilen dieses Hotels. Ein Riesenkasten, sage ich dir. Ich habe selten so viele Reisegruppen von aufgeregten Frauen, ich würde jetzt mal sagen Hausfrauen, erlebt, die einfach happy waren, weil sie sich irgendwie zu viert eine tolle Reise gegönnt haben. Ich habe selten so viele aufgeregte Hühner erlebt im Fahrstuhl und selten so viele Großfamilien in Bademänteln, weil da natürlich dann auch so ein Spa ist,
Wellness.
Und ein riesiger Pool. Das heißt, die erste Etage, die auch unglaublich groß war, die erste Etage roch auch komplett nach Chlor. Dann waren wir orientiert. Wir haben uns mehrfach verlaufen auf dem Weg von einem Zimmer zum nächsten. Aber das war ganz aufregend. Und da bin ich an so vielen Zimmern vorbeigekommen, bei denen die Türen offen standen. Und habe natürlich reingeglotzt, weil ich wissen will, ob, ja, wie andere so sich benehmen auf Hotelzimmern. Chrissy, ich scheine die Einzige zu sein, die ihr Bett macht.
Ich mach mein Bett sogar, wenn ich das Hotelzimmer verlasse. Einfach nur aus Respekt.
Warum ist es denn jetzt nicht gemacht?
Weil ich jetzt keine Zeit hatte. Und vielleicht lege ich mich auch gleich wieder rein. 21, 22,
das ist doch der eigentliche Grund. Du willst doch wieder in die Kohle.
Ich kam noch nicht dazu. Es war alles so eng. Ich bin aufgestanden und dann habe ich mich geduscht und fertig gemacht. Und dann musste ich die Technik hier prüfen und was. Ich kam noch nicht dazu. Und ehrlich gesagt habe ich auch gedacht, die Kamera ist so unscharf, dass du das da ohnehin nicht erkennst. Aber
Nee. Ich bin die 3 Fragezeichen. Ich sehe alles.
Ja, gut.
Ich habe das alles schon gescannt. Ich habe auch schon nach eindeutigen Flecken geguckt.
Ja, das hat ja eben auch so lange gedauert, das alles dann wieder zu entfernen. Und aber ich mach wirklich, wenn ich das Hotelzimmer verlasse, also weil ich abreise, selbst dann mache ich das Bett. weil ich dieses Brav. Bild, ich weiß, es heißt immer, schmeißen Sie alle Handtücher auf den Fußboden. Ich schaffe das nicht. Dieses Bild ist so schrecklich. Ich weiß, für die, die nachher sich um dieses Zimmer kümmern, ist es wirklich wahrscheinlich am einfachsten. Aber ich kann das nicht. Und für mich ist das so eine Sache von Respekt. Und ich denke immer, ich muss das Bett am Ende noch machen, dass man einfach merkt, ach guck mal, da wollte mir jemand mit Liebe dieses Zimmer überlassen. Auch wenn er mir die Arbeit dadurch etwas schwerer gemacht hat. Aber irgendwie, ich kann nicht anders.
Aber das Bett machen, das einmal nur zusammenfalten,
ja.
Da gebe ich dir recht, das ist ein Zeichen des Respekts. Ein kleiner Tipp wegen der Handtücher. Natürlich ist das, hat man da so eine Sperre und denkt sich jetzt einfach, die benutzten Handtücher auf den Boden zu pfeffern, das gehört sich nicht, dann muss sich jemand bücken und die hochheben. Wenn du das Glück hast, eine Badewanne zu haben in deinem Bad, dann wirf doch die Handtücher über den Badewannenrand.
Ja.
Sonst, ich mache es inzwischen so, dass ich die so leicht, dass man sie gut greifen kann. Ich denke nur immer, wie können sie gut schwupp in einem Griff so greifen? Übers Waschbecken lege ich die inzwischen.
Ja. Ja,
was hältst du davon?
Auch gut. Mache ich ja auch manchmal. Hauptsache, es sieht ordentlich aus und respektvoll.
Ja.
Denn dieser erste Blick, wenn man in dieses Zimmer kommt, ja, wenn das nicht so Tovabo, überall die Laken zerknüllt und Berge von Handtüchern hier, das ist so furchtbar, dieser Anblick. Und deswegen ein bisschen Ordnung machen. Aber ist okay.
Und
aber hier bin ich jetzt, hier habe ich einfach nur zwei Handtücher in Amorm. Ich bin hier in einem Souterrain, ich habe kaum Tageslicht. Ich kann noch nicht mal, ich habe nicht mal genug Licht hier unten, um in meinem Koffer irgendwas zu finden.
Aber Türen hast du, das habe ich gesehen.
Ja,
es gibt Türen
Türen, aber ansonsten ist das so. Also Heizung hat nicht funktioniert und was.
Oh no.
Ja, das ist schon eine richtige schöne Absteige hier gewesen. Nicht? Aber ich bin ja gleich draußen, kann ich dir nur sagen. Ja, ich will dir vielleicht zum Schluss wirklich nur noch zwei kleine Sachen aus Amorm erzählen. Oh, einmal muss ich dir da vielleicht ein Foto schicken. Zum einen sprachst du eben davon, wenn man so zusammengekrümmt liegt, man nimmt gar nicht viel Platz ein. Wir waren ja in diesem Ömmeringhus, dieses Haus, das 1683 erbaut wurde. 8 Generationen haben dort in diesem Haus gelebt. Und dieses Haus ist noch im Prinzip mehr oder weniger so erhalten. Weißt du, wie es so die letzten hunderte Jahre war? Und von daher ganz interessant zu sehen, wie Menschen vor ein paar hundert Jahren gelebt haben. Ne? Denn da ist vieles noch ganz echt. Und du hast da so einen Alkoven. Das ist, also Schränke gab es nicht, weil die Menschen auch quasi nichts hatten. Also die haben ja kein Nippes gehabt, wie wir heutzutage. Und deswegen gab es auch keine Schränke. Aber es gab diesen Alkoven, das ist quasi so ein Bett in einem Schrank. Da machst du die Türen auf und dann hast du es sieht erstmal ganz kuschelig aus. Das Ding ist aber nur 1,60 Meter, vielleicht 1,80 Meter lang. Das reicht nicht, um da gemütlich zu schlafen.
Aber Bett im Schrank, das heißt, das wird dann so rausgeklappt?
Nein, gar nicht. Das ist im Schrank. Das ist Tür auf und dahinter ist das Bett. Also das ist...
Das kann nicht lang genug sein für dich.
Nein, ist es ja auch nicht. Und es ist teilweise nur so 1,60 Meter.
Für mich genau passend.
Ja. Auf jeden Fall, es ist wirklich, und wenn du dann immer noch ein Kissen hast, weißt du, und eine Decke, du kannst dich nicht so komplett legen, da ist ja auch noch so ein Kissen, auf das du sitzt. Und dann hat er erzählt, der Mann, der uns durchgeführt hat und auch ganz schön erzählt hat, ja, dass das nicht deshalb so klein ist, weil die Menschen so kleinwüchsig waren damals, ist ja die erste Vermutung, vor 200 Jahren waren doch die Menschen kleiner.
Ja.
Das ist nicht der Grund, sondern die Menschen haben damals im Halbsitzen geschlafen, denn im Liegen stirbt man. Und man wollte nicht quasi dem Tod entgegenschreiten, indem man sich gleich schon mal flach hingelegt hat und liegt. Das war so der Aberglaube. Und deswegen hat man damals nicht im Liegen geschlafen. Im Liegen stirbt man. Und deshalb nicht bitte, um da quasi schon mal die Geister heraufzubeschwören, deshalb nicht im Liegen schlafen. Und man hat immer so halb im Sitzen geschlafen. So wie du auf dem Sofa das tust. Wenn du auf dem Sofa einpennst, genauso haben die Menschen geschlafen. In der Nacht. Und das fand ich echt...
So ein Trendsetter.
Oder? Und das fand ich wirklich interessant. Und dann hast du am Fußende von dieser wirklich kleinen Koje, hast du so ein Brett, das so, was weiß ich, in 30, 40 Zentimeter Höhe. Und auf diesem Brett haben die Babys geschlafen. Und die Babys wurden, damit sie nicht runterfallen von diesem Brett, wurden wie so kleine Pakete gewickelt. Weißt du, so die Arme, dass du quasi gar nicht nach links und nach rechts kannst. Und wenn du dein Baby so wickelst, wie so ein kleines Paket, hat ja auch etwas von der Gebärmutter unter Umständen, dann kannst du das getrost auf das Regal liegen und dann fällt es nicht herunter. So, und die Jungs wurden damit schon, also wir reden von Seeleuten und Kapitän, der hier in diesem Haus gewohnt hat, auch über mehrere Generationen, die Jungs wurden mit 12 Jahren schon zum Walfang geschickt. hoch nach Grönland, monatelang unterwegs. Mit 12 mussten die schon. Und wenn einem bei Seegang so ein bisschen schlecht wurde damals, dann haben die anderen sich lustig über ihn gemacht, indem sie gesagt hatten, na, du wurdest wohl auch damals schlecht gewickelt. Und den Schnack kennst du doch auch, oder? Der ist aber auch schlecht gewickelt.
Ich kenne schief gewickelt.
Genau so ist das. Du wurdest auch schief gewickelt. Genau dieser Spruch. Und der kommt von daher, aus dieser Tradition.
Du, warte mal, aber was ist denn da, was ist
weil er dann runtergefallen ist. Weil er dann so schlecht gewickelt war, dass er runtergefallen ist vom Brett. Und wenn du bei Seegang auch nicht, ich bin nicht sicher, ob es um Übelkeit ging oder dass du einfach nicht mit festem Fuß einfach stehen bleiben konntest, sondern dann auf dem wankenden Schiff irgendwie nicht so ganz stabil warst. Und möglicherweise bezog sich das auch darauf. Und du bist aber auch schief gewickelt worden als Kind. Oder irgendwie so lautet der Schnack. Und der kommt genau aus der Zeit. Lustig. So.
Schief gewickelt ist aber auch so als Idiom, als Redewendung, dass man sich vertut, oder? Bist du schief gewickelt?
Möglicherweise. Ich bin nicht in der Lage, das anzuwenden, den Ausdruck.
Ja, ich hab das auch noch nie anwenden können, weil ich die Geschichte gar nicht kenne und gar nicht genau die Bedeutung schief gewickelt. Es klingt erstmal schön, aber ich wüsste nicht, wie ich es anwenden soll. Aber
auch interessant,
ist ja eine grausame. Es ist eine grausame Vorstellung, dass man einen Säugling so fest einwickelt, dass der Säugling nicht mal die Arme bewegen kann und nicht mal ein bisschen strampeln kann.
Ich weiß.
Oh je.
Ich weiß.
Oh je.
Irgendwann ist man wohl davon auch abgekommen. Aber es hat ja wohl offensichtlich funktioniert. Ja, dieser Alkoven auf
wissen
jeden Fall.
Wissen wir nicht.
Auf jeden Fall sehr.
Wir wissen auch nicht, wie viele Menschen im Sitzen gestorben sind. Nur weil man denkt, im Liegen stirbt man. Man darf den Tod nicht einladen, denn wenn man liegt, dann denkt der Tod, ach, der ist ja schon bereit. Den nehme ich mit. Im Sitzen zu schlafen, das kann nicht gut sein auf Dauer. Das ist ja nie erholsamer Schlaf. Wenn ich da neben dir einpenne auf dem Sofa, wache ich ja nicht auf nach 8 Stunden und sage, juchai, es war ein schöner Schlaf.
Es ist das ja auch ist nicht wirklich im Sitzen. Es ist ja einfach schon leicht zurückgelehnt. Aber deswegen brauchtest du kein langes Bett, weil das reichte. Weil du konntest ja die Beine ausstrecken, aber der Oberkörper war halt so halb aufgerichtet. Also der war schon so halb liegend, halb aufgerichtet, aber bloß nicht ganz liegend.
Wie oft denkst du, wenn du Zug fährst, wir fahren ja beide sehr viel Zug, jetzt einfach die Beine hochlegen?
Oft.
Oft, oder? Ich habe jetzt auch wieder bei den langen Strecken, wie gesagt, Zürich, das ist ja auch ein Stück. Hamburg, Zürich, hatte ich nicht auch so eine fette Strecke? Ja, ich hatte eine richtig lange Strecke, du ja auch jetzt, deine Amrum-Reise, Hilfe.
Ja.
Da denke ich manchmal, das ist ein liebes Angebot unten mit dieser Fußstütze oder was das da ist. Aber eigentlich möchte man ja doch in die Horizontale. Und ich hatte 2-3 Mal Glück, dass ich meinen Koffer dann so hinstellen konnte oder auch meine Essenstasche, die ist ja auch so ein bisschen größer und stabil, dass ich da dann seitlich meine Füße drauflegen konnte. Man überlegt sich ja die verrücktesten Positionen, wenn man länger fährt und wenn man Platz hat und Glück hat, einen Doppelsitz zu ergattern, weil der Zug nicht voll ist.
Ja.
Da habe ich schon die tollsten Ideen gehabt. Ich kann zum Teil richtig gut schlafen im Zug, aber auch da muss ich in die Horizontale. Ich kann nicht im Sitzen schlafen. Auf Dauer ist das nicht erholsam.
Nein, aber du fährst ja erste Klasse, da gibt es immer noch diese Fußstütze. Die gibt es glücklicherweise in der zweiten Klasse, die ich meist fahre, nicht. Ich mag diese Fußstützen. Ist geil, oder? Ich habe gelernt. Ich habe nicht den Ausdruck, ich hasse Fußstützen benutzt.
Sehr gut.
Achtung, Sprache. Weißt du, sondern diese Fußstützen nerven mich, das darf ich sagen, hoffentlich. Die sind einfach nur im Weg. Und oft lassen sie sich nicht so ganz hochklappen, weil sie ausgeleiert sind oder nicht mehr funktionieren. Die machen mich verrückt, wenn ich in der ersten Klasse mal sitze, weil ich ein Upgrade bekomme. Deswegen bin ich sehr happy. In der zweiten hast du die gar nicht erst. Die braucht kein Mensch, finde ich. Nur kleine Menschen. Menschen mit kleinen Füßen, ich glaube, die profitieren davon. Also oder Kinder vielleicht.
Okay. Ja.
So, ich habe dir ein Bild geschickt und das wirklich ganz zum Schluss. Und das fand ich so interessant, weil ich das in dem Ömmeringhus, in diesem uralten Haus, in dem der Kapitän lebte, übrigens der Kapitän, der da drin gelebt hatte, auch das noch eine kleine süße Geschichte, beziehungsweise der hieß, ich habe vergessen, wie sein Name war, auf jeden Fall, der kam aus Schweden und der war vor Amrum gestrandet und lebte deshalb, während sein Schiff repariert war, das war Herr Korsemann, Kapitän Korsemann, schwedischer Seemann. Und während sein Schiff repariert wurde, lebte der auf Amrum. So, und dann ist er irgendwann wieder weg und wollte Amrum verlassen. Und dann ist ihm aber eine Frau hinterhergereist und hat ihn zurückgeholt, weil sie schwanger von ihm geworden war.
Nee.
Und dann musste er zurückkommen, Ehre hin, Ehre her. Und fortan lebte er auf Amrum, hat dann noch 10 Kinder gezeugt und wohnte genau in diesem Haus, das wir da besichtigt haben. Und da war ein kleines Produkt sozusagen an die Wand gehängt. Und das fand ich so unglaublich spannend. Ich habe dir das Foto geschickt.
Ich sehe das gerade.
Das ist wie so ein kleines Heft, wie so ein kleiner Block ist das. Und da steht ja drauf, Rasiermesser, Block und Abschminkpapier. Ich konnte den nicht aufmachen, aber man kann schon so reingucken. Das ist wahrscheinlich so eine Art Schmirgelpapier, das sich abreißen
lässt. Nein, das ist nicht Schmirgelpapier. Das ist mehr so wie Butterbrotpapier. Ich kenne das auch noch aus Hotels. Ich habe das schon oft gesehen und ich habe das noch nicht benutzt, aber ich weiß, wofür es ist, damit man, falls man sich beim Rasieren schneidet und blutet, das nicht ins Handtuch macht, ne? Nicht, dass das Handtuch blutig macht.
Ich verstehe.
Also das Blut lässt sich nicht so leicht entfernen. Und genauso ist es mit Make-up. Also vor allen Dingen Lippenstift ist ganz hartnäckig. Kriegst du schlecht raus aus so einem Hotel- oder Pensionshandtuch. Und man möge bitte nicht, steht ja auch, please do not use the towel. Prière de ne pas se servir de l'envie-mère.
Auf drei Sprachen. Also,
ja, bitte kein Handtuch benutzen, steht übrigens auch drunter, sehe ich gerade.
Ja, genau, auf Deutsch auch.
Chrissy, also ich bin, dadurch, dass ich jetzt in diesem Jahr 180 werde, kenne ich das. Ich kenne diese Blöckchen und du konntest die, warte mal, wie ist es denn oben befestigt? Du konntest, oben ist eine kleine Öse in diesem Block, in dem vermeintlichen Block und dann eine Kordel und die Kordel ist irgendwo festgemacht an einem Haken im Badezimmer.
Genau.
Du konntest einzelne Papiere rausrupfen aus diesem Block. Okay, der Block ist so geöffnet, weißt du, das ist ja im Grunde wie so ein, ja, ein Heft, das aber es zulässt, dass du einzelne Papiere, einzelne Seiten rausrupfst.
Ja.
Und dann solltest du einfach dein Gesicht damit abtupfen, falls du Blut hattest im Gesicht vom Rasieren und dein Make-up abschmieren. Lustig, dass du das erste Mal siehst in deinem Leben.
Ich habe das noch nie gesehen und ich wollte dir das Bild schicken, um dich zu fragen, was glaubst du, wie das funktioniert hat? Und ich dachte, das sei irgendwie so Abschminkpapier zum Abschminken, dass man irgendwie so schmirgeln muss und vor allem Rasiermesser schärfen.
Wie lustig du bist. Nicht schärfen.
Nee, aber es ist ein Rasiermesserblock und Abschminkpapier.
Ja.
Ein Rasiermesserblock, da denke ich doch nicht, dass ich damit irgendein Blut auffange.
Nein, Rasiermesserblock. Block im Sinne von Papier, wie ein Papierblock.
Ja, schon klar.
Also ich könnte mich schon wieder schlapp lachen über dich, weil du denkst, Abschminken bedeutet Schmirgeln.
Ja,
denkst
damals, wir reden von vor 200 Jahren. Du mit deinem Wissen von heute. Aber das wurde damals von Richard Klaasen und Co. aus Lübeck produziert. Ich habe das halt noch nie gesehen und fand diese Kombination einfach irre. Rasiermesserblock und Abschminkpapier.
Aber also heutzutage, glaube ich, so mit Contouring und alles, was es so gibt, was ich alles nicht kann, schminken Menschen sich nochmal anders als früher. Ich glaube, da sind so viele Lagen Zeug auf der Haut, das war früher nicht so. Früher hast du so ein bisschen Rouge dir drauf gemacht und ein bisschen Lippenstift.
Ja.
Und das solltest du bitte nicht ins weiße Handtuch reinschmieren, sondern auf dieses weiche Papier. Das darf doch kein hartes Papier sein, Chrissy. Wie kannst du denn davon ausgehen, dass wir uns das abschmürgeln? Früher ging es da nur um das Rouge, glaube ich, und um den Lippenstift. Und heute geht es um viele, viele Schichten. Und auch da will die Haut ja nicht ramponiert werden. Die Haut will ja zart berührt werden.
Habe ich ja jetzt verstanden. Schmirgeln. Ich habe mich nur gefragt, was mache ich mit dem Papier, dass es auch mit dem Rasiermesser irgendetwas zu tun haben kann. Und ich dachte, damit, da werden die Klingen einfach mit geschärft oder abgeschmirgelt. Oder so.
Aber wirklich, wo ist denn? Du bist doch ein zärtlicher Mensch. Du weißt doch, dass Haut ganz empfindlich ist und Frauenhaut will geküsst und eingecremt sein.
Weiß ich doch, Frau Adler, weiß ich doch.
Ja, Frau Adler, wer ist denn Frau Adler?
Deutschlands bekannteste Hautärztin. Jael Adler.
Oh, die heißt Adler,
Ja, Jael Adler, okay. Deutschlands bekannteste Hautärztin. So.
Okay.
Ich glaube, für heute, denn ich habe das Gefühl, die Hütte stürmt hier gleich weg. Ich muss mal gucken, ob die ganzen Fensterläden noch draußen sind. Hier. Ja, es ist hier ganz schön stürmisch gerade. Und ich glaube, für heute machen wir mal Schluss hier.
Ja,
und vielleicht kann ich dir noch einen kleinen Spruch mitgeben, den ich gesehen habe. Den fand ich übrigens ganz schön. Wir waren nämlich im Friesencafé gestern, einen Kaffee trinken.
Ja.
Und es war so lustig.
Du hast keinen Kaffee getrunken.
Nein,
was trinkst
ich nicht.
Du
ich habe hab, so eine Spaßbrause getrunken. Und der neben mir, da kam so ein Ehepaar und er bestellte, ich nehme einmal einen Pharisäer mit Sahne, dann einen Eiergrog und einen Apfelkuchen mit Sahne. Und das Lustige war, die Bedienung, als er sagte, ja, und dann nehme ich noch einen Eiergrog, sagte nur, oh ja, sehr schön. Und ich finde das so lustig, wenn die Bedienung das kommentiert, was du bestellst. Ja, also ja. Ich nehme einen Pharisäer mit Sahne, dann einen Eiergrog, oh ja, sehr schön. Das war so lustig, auch irgendwie so untypisch. Und ich fühlte mich erinnert an Provincetown in Neuengland. Da waren wir mal tagsüber in einem Restaurant und haben auch nichts Großes zu trinken bestellt, nur eine Cola. Und er sagt, yeah, and I'll have a Coke. Und die Bedienung sagte damals, oh, excellent choice. Und dachte mir, oh Gott, das ist ein, und wir müssen bis heute, müssen wir über diesen Schnack lachen, dass er über diese Cola, die auch noch nach Chlor schmeckte damals und voller Eiswürfel ist, mit Chlorwasser, ja, dass er einfach dazu sagte, oh, excellent choice.
Das ist aber eventuell auch was sehr Nordamerikanisches, dass genau wie, oh, I love your outfit. Ja. I love your outfit. Ich hatte Alright. Mal so eine sehr, sehr, die habe ich immer noch. Ich habe eine sehr bunte Tasche aus Mexiko und hatte mal so eine Phase, da habe ich, im Ausland ziehe ich mich ja sowieso bunter an, da habe ich das kombiniert mit einem relativ bunten Mantel. Und da war ich unter anderem in New York unterwegs und ich glaube, an dem einen Tag, an dem ich so unterwegs war, ich war mit Family unterwegs, denen ist das auch aufgefallen, habe ich mehrfach gehört, that is a daring outfit. Wow, I love your look. Wenn wir in Geschäfte reingekommen sind, in Klamottengeschäfte, that, oh my God, that is beautiful. Look at you. I love your look. Und dieses Kommentieren ist, glaube ich, sehr nordamerikanisch. Und ja. Excellent choice.
Excellent choice.
In dem einen oder anderen Laden auch schon gehört, bin ich mir ziemlich sicher, in irgendwelchen Delis und so, okay, da sind die Leute okay. Auch so zugewandt. Aber als Kommentar noch zu deiner Geschichte, ich habe auch schon mal gehört, und ich weiß jetzt nicht, wie lange das zurückliegt, das hast du vielleicht auch schon gehört, würde ich heute nicht empfehlen.
Oh ja, das ist weißt ganz, du? Oh, das ist aber so unter vorgehaltener Hand, ne? Ja. Würde ich heute nicht empfehlen. Würde ich heute nicht so gut an.
Ja, oder im Sinne von, das ist jetzt kein frischer Spargel, der ist noch von gestern. So, ich glaube, das liegt ja, dann da sehr, dem zugrunde, oder?
Sehr, sehr,
und
sehr
da
lustig.
Muss ich sagen, würde ich Lokale bewerten, wäre ich bei den, ich würde sofort da 100 Punkte geben oder wie da das System ist. Ich würde sofort sagen, so möchte ich gerne bedient und beraten werden, dass mir jemand sagt, würde ich heute nicht essen, der Spinat ist, glaube ich, das ist, weißt du?
Ja, finde ich auch sehr gut. Aber es war wirklich damals, als hätten wir ein Cabernet Sauvignon 1973 bestellt, irgendwie. Yeah, and I'll have a Coke. Oh, excellent choice. Aber es ist ganz selbstverständlich und auch ganz ernst gemeint. Es war wirklich lustig. Okay, und warum erzähle ich es? Weil ich diesen einen Spruch, der an der Wand stand vom Friesencafé, eigentlich auch wirklich lustig fand, den hatte ich noch nicht gehört. Also sind so Sprüche, bei denen du abreierst. Jeder einzelne Spruch, den du an der Wand liest, würdest du abreiern, oh weil du es nicht witzig findest. Ich fand aber sehr witzig, solange mir der Schal passt, mache ich keine Diät.
Das ist sehr, sehr lustig.
Den fand ich sehr gut. Solange mir der Schal passt, mache ich keine Diät. Und das stand da an der Wand.
Finde ich total in Ordnung.
Fand ich auch
lustig. Darf ich dir denn ganz, ganz, ganz zum Schluss noch sagen, dass ich eingeladen wurde abends, aber nicht gegessen habe, weil ich noch mein eigenes Essen mit hatte und Angst hatte, dass es schlecht wird. Dann habe ich mir das noch reingestopft. Aber ich war in der unglaublich schönen und, glaube ich, sagenumwobenen Kronenhalle in Zürich.
Ja.
Hast du von der schon mal gehört?
Nein.
Dann erzähle ich dir beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen was von der Kronenhalle.
Da hängt ganz viel. Merkt ihr das?
Ne, in Zürich, und ich habe auch, weil ich so interessiert war an der Kunst, die da an den Wänden hing, da hingen keine Sprüche, sondern da hing Kunst, mir ein bisschen zu viel, wer hing denn da so alles? Na, werde ich alles später erzählen, denn als ich mich dann informierte darüber, gab mir einer von den entzückenden Kellnern eine kleine Broschüre, in der genau die Historie drin steht von der Kronhalle und warum da echte, wertvolle Kunst an den Wänden hängt und warum eine Frau, die eine bedeutende Rolle spielt für die Kronhalle, und ich eine Ähnlichkeit haben, liegt an der Brille. Auch so eine ganz tolle Lady mit einer Riesenbrille, so wie die ich heute trage. Ja. Und das werde ich nachtragen und werde euch ein bisschen was von der Kronhalle erzählen in Zürich.
Herrlich, dann machen wir das nächste Woche.
Die Spezialität dort ist das Geschnetzelte.
Das ist richtig.
Spezialität ist das Geschnetzelte.
Ah, also richtig gut, ich freue mich da sehr.
Ist richtig drauf.
Anke, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Was denn?
Bis dann, Amrum.
Ja, bis dann. Lange Nächte.